diese besagte Abschottung ist das sozusagen nur von Erdogan und seinem diesen Zirkel gewollt? Ich meine, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Türkei selber das will. Das ist ja, es scheint mir wie das wirklich fast um eine Art von Verfolgungswahn von Erdogan passiert.
Ja, ich denke, dass es zum Erdogan-Kosmos gehört, aber dass es in der Realität auch andere Strömungen gibt. Ich meine, das Außenministerium hält natürlich weiter Beziehungen, aber es gibt dann immer wieder so absurde Dinge wie jetzt bei der Genozid-Debatte. Österreich hat es, ich glaube, das Parlament hat entschieden. Dann wurde der Botschafter einbestellt oder zurückgezogen. Mit Frankreich hatten wir dasselbe. Mit Deutschland haben sie das jetzt nicht gemacht. Der Deutsche Bundestag hat auch das Wort Genozid in die Überschrift einer Resolution gefasst. Der Bundespräsident hat in Deutschland von Genozid an den Armeniern gesprochen. Es gab harsche Reaktionen, aber da ist jetzt diplomatisch noch nicht sozusagen der Botschafter zurückgezogen worden. Also das ist eigentlich irreale Dinge. Also das sollte in der Außenpolitik sollten solche absurden Dinge ja keine Rolle spielen. Oder das Verhältnis mit Israel. Also seit 2010 war, glaube ich, Mavi Marmara, gibt es keine Botschafter mehr. Also das ist, und es gab viele Versuche unter Beteiligung auch deutscher Diplomaten, das wieder hinzukriegen, also den Botschafteraustausch wieder hinzukriegen, die Beziehungen wieder anzufangen. Aber es ist dann immer an einer Seite gescheitert.
Die Türkei, gibt ein Land, mit dem die Türkei sehr gute Beziehungen hat, das ist Katar, weil sie im syrischen Aufstand beide Seiten auf die Muslimbrüder gesetzt haben. Und eine andere Region, mit der die Türkei sehr gute Beziehungen hat, ist Irakisch-Kurdistan. Da gibt es enge wirtschaftliche Beziehungen. Und das, denke ich, ist von kurdischer Perspektive, sagt man immer, Erdogan hat sein Verhältnis gegenüber den Kurden geändert. Die Türkei ist ja immer wieder im Nordirak einmarschiert, sie hat regelmäßig PKK-Stellungen bombardiert, also die Armee. Das Parlament hat diese Berechtigung auch weiter verlängert für dieses Jahr, aber es ist schon lange nichts mehr passiert. Stattdessen hat Erdogan auf Wandel durch Handel gesetzt. Und das war eine sehr erfolgreiche Politik und ist weiterhin eine erfolgreiche Politik. Der Regionalpräsident Barzani war vor 1,5 Jahren in der Türkei, in Diyarbakir, also der Hauptstadt der türkischen Kurden, auf Einladung der von Erdogan, hat an der Seite von Erdogan gesprochen. Die Kurden waren total sauer, dass er das gemacht hat, weil er eine Einladung der Kurden nicht angenommen hat und nicht da groß vor der HDP aufgetreten ist. Er wäre da gefeiert worden als großer Held, aber nein, Barzani hat mit Erdogan zusammen gesprochen. Und die Kurden im Irak sagen, gut, sie sind abhängig von der Türkei, zumindest was die Partei von Barzani anbelangt. Das ist das einzige Tor für nach Europa für sie auch. Ne? Für die Türkei ist aus kurdischer Sicht immer auch das Tor nach Europa. Und es ist die Route, über die sie ihr Erdöl und ihr Erdgas exportieren können. Und was dann Erdogan gemacht hat im Irak, ist unter der Vorgängerregierung des heutigen Ministerpräsidenten, der Ministerpräsident im Irak ist ein Schiit, hat er sich konfessionalistische Ausfälle sondergleichen geleistet. Unglaublich, ja. Es gab auch von anderer Seite genauso Ausfälle, also die geben sich dann nichts, muss man auch dazu sagen. Aber da versucht er jetzt, seitdem es einen neuen Regierungschef gibt, versucht die Türkei ihr Verhältnis mit dem Irak doch wieder einigermaßen ins Lot zu kriegen.
Ich würde noch gerne einen Satz dazu sagen, weil ich glaube, dass da, was Inga gesagt hat, sehr schön deutlich wird, Kurde ist nicht Kurde. Und die Kurden, es gibt da eine Rivalität natürlich zwischen den irakischen Kurden, auch innerhalb der irakischen Kurden, und es gibt da eine Rivalität mit der PKK. Dieser Konflikt wird im Moment auch in Syrien ausgetragen. Iran spielt noch eine Rolle, Iran unterstützt auch Teil der PKK. Da wird sozusagen auf ein größerer Regionalkonflikt auch auf dem Rücken der Kurden wieder mal ausgetragen, und deshalb hat er wahrscheinlich ihn ganz bewusst eingeladen, Barzani extra nach Diyarbakir, um sozusagen den linken Kurden eins auszuwischen. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass ein kurdischer Staat, also irgendwie glaube ich nicht daran, weil wenn man diese ganzen Rivalitäten sieht, gibt es eigentlich kein gemeinsames Interesse.
Naja, da müssen ja vier Länder mindestens müssen ja involviert werden. Also wir haben Kurden in der Türkei, in Irak, in Syrien und teilweise auch in Iran. Also das ist ja eigentlich undenkbar, dass man die Grenzen so verändern würde. Reine Illusion. Just, du hattest eine Frage.
Wenn jetzt die Kurden bei den Wahlen diese 10% schaffen, was ändert sich dann konkret? Gibt es eine neue Regierung? Eine Koalition oder eine Minderheitsregierung der AKP? Was kann man sich da vorstellen an Veränderungen?
Also das Wichtigste, hat die Christiane schon gesagt, ist, dass damit für Erdogan vom Tisch ist, dass er diese Verfassungsänderungsmehrheit bekommt. Wie dann die AKP, dass die AKP die stärkste Partei wird, ist wiederum auch keine Frage. Aber ob sie zum Beispiel eine Koalitionsregierung eingehen muss, das könnte sein, aber das hängt dann tatsächlich vom Wahlergebnis ab, von den Wahlkreisen. Die AKP hat in den letzten Jahren Wahlkreise auch zu ihren Gunsten zugeschnitten. Es gibt jetzt im Vorfeld massive Vorwürfe, dass die AKP die Wahlergebnis manipulieren wird. Es gab im letzten Jahr bei der Kommunalwahl, gab es das wohl. Da hat sich dann das Gericht für nicht zuständig erklärt. Auch jetzt hat das Gericht zum Beispiel, nicht das Gericht, Entschuldigung, es war die Wahlbehörde, die oberste Wahlbehörde. Die Oppositionsparteien haben Beschwerde eingelegt gegen Erdogans Einmischung in den Wahlkampf. Die Wahlbehörde hat es zurückgewiesen, obwohl es so sonnenklar ist. Aber zur deiner Frage, welche Regierung es geben wird, das hängt tatsächlich dann vom Wahlergebnis ab. Aber es könnte sein, dass es eine Koalition, dass die AKP einen Koalitionspartner braucht. Wer wird es sein? Wird es die HDP sein oder wird es die MHP sein? Es wird sicher nicht die CHP, CHP sein, glaube ich, sondern eine dieser beiden Parteien. Und da gibt es dann auch jetzt schon, in der Türkei wird ja gerne spekuliert, und da gibt es Leute, die sagen, das war keine Spekulation, das war aus dem AKP-Lager ein hochrangiger Vertreter, der sagt, ja, dann machen wir ein Jahr Koalitionsregierung und dann wird es chaotisch und dann rufen wir vorgezogene Neuwahlen aus und dann kriegen wir das, was wir wollen.
Ja, Staufer hat sich gemeldet und dann Amalia und...
Ich habe zwei Fragen. Die erste, was wissen Sie über die Beziehung zwischen der tunesischen Ennahda-Partei und der AKP und im Besonderen Erdogan und Hanouchi, Rashid Hanouchi? Aus tunesischer Optik hat man den Eindruck, dass da sehr enge Beziehungen bestehen. Die zweite Frage, direkt nach der tunesischen Revolution oder nach den Aufständen, da war das türkische Modell unglaublich erfolgsversprechend und Erdogan ein Strahlemann. Und jetzt hat man doch ein bisschen das Gefühl, die in der breiteren Bevölkerung unter politisch bewussten Menschen auf jeden Fall ist da sehr viel abgebröckelt dieses Image hat sehr stark gelitten. Könnten Sie das bestätigen?
Ich würde sagen, das ist eine der ganz großen Tragödien der Politik von Erdogan, dass dieses Ansehen tatsächlich gelitten hat. Das gibt es heute nicht mehr, nur noch vereinzelt. Ja. Zur Frage Nahda und AKP, da gibt es sehr enge Beziehungen. Die AKP hat die Nahda beraten, was die Verfassung anbelangt, in vielen Dingen. Mit Hanouchi und Erdogan, wie da die persönlichen Beziehungen sind, da muss ich ehrlich gesagt passen. Aber die AKP aufgrund ihrer Linie, sie hat darauf gesetzt, dass die Muslimbrüder stark werden, war ja auch erstmal das Ergebnis des arabischen Frühlings, dass die Muslimbrüder an allen Orten Wahlen gewonnen haben, außer jetzt in Libyen. Und da hat die AKP, natürlich ging es um wirtschaftliche Dinge, das darf man nie vergessen, die AKP ist eine sehr merkantilistische Partei. aber da sah sie eben auch so ihr Modell im Nahen Osten zu verwirklichen. Und sie ist in Ägypten, hatten wir schon, ist sie damit gescheitert. Und das Problem ist, dass durch Erdogans Konfessionalismus seine Ausfälle gegen die Schiiten hat auch das türkische Modell unter den Schiiten gelitten. Das war durchaus auch, die Türkei war angesehen unter den irakischen Schiiten, gar keine Frage. Aber das ist heute nicht mehr so und in Syrien ja sowieso nicht. Und dadurch, Erdogan hätte es in der Hand gehabt, als ganz großer Staatsmann in die Geschichte einzugehen, eben das Modell, auf das Obama ja so gepriesen hat für die arabische Welt. Das hätte die AKP mit Erdogan an der Spitze sein können. Inzwischen ist er jemand, der sich den Diktatoren im Nahen Osten annähert und das Rad wie im arabischen Frühling eher zurückdreht.
Müssen Sie denn rückwirkend Minipedia machen jetzt? Ja, also Ennahda-Partei ist die islamistische Partei. Ja, was? Ich bin da, dafür bin ich da. Ich mache Minipedia. Ist die islamistische Partei in Tunesien. Ranouchi, der von Beat Schnauf erwähnt worden ist, ist da quasi der geistige Bannerträger der Islamisten, die ja am Anfang dachte man, die Islamisten, die Ennahda wird das ganze System monopolisieren, das hat sie nicht getan, sie hat sich vernünftig gezeigt und ist jetzt aber wieder von der jetzigen Führung Tunesiens ins Machtspiel einbezogen worden, was nicht allen Leuten behagt. Das als rückwirkende Minipedia-Erklärung. Dann haben wir eine Frage von Amalia.
Könnte dir etwas zur Beziehung der Türkei mit Russland erzählen?
Das tönt so, als hättet ihr viel zu erzählen.
Ja, es gibt, glaube ich, eine persönliche Nähe zwischen Putin und Erdogan. Also man fühlt sich so auf, also Erdogan sicher hat das Gefühl, wir sind auf Augenhöhe. Er ist vielleicht doch größer als Putin. Ja, kann sein, dass er ist ja größer als alle. Aber ich meine, früher war das Verhältnis schlecht und es hat sich auch in der Erdogan-Zeit deutlich verbessert. Es gibt eine enge wirtschaftliche Beziehung natürlich, aber jüngst hat Putin entschieden, dass die Pipeline, die durch die Türkei gehen sollte, dass eine der Pipelines, die durch die Türkei gehen sollte, er hat sie gekippt, er hat sie aus verschiedenen Gründen gekippt, auch weil die EU Schwierigkeiten gemacht hat mit der Weiterleitung der Pipeline. Aber, was wollte ich sagen? Ja, genau, es gibt solche Projekte wie Atomkraftwerk. Also ich meine, dass die Türkei ausgerechnet ein russisches Atomkraftwerk bauen lässt, von den Russen bauen lässt, praktisch ohne Einfluss darauf, wie das gestaltet wird. Sie lässt auch eins von den Japanern bauen. Das ist absolut, ich glaube, es ist absolut verrückt. Aber das ist natürlich nur ein Teil der Beziehung. Müsste noch was sagen?
Ich finde es ganz erstaunlich. Der Putin hat ja den Genozid an den Armeniern auch anerkannt. Russland hat es schon länger getan, aber er hat sich zum 100. Jahrestag dazu geäußert. Es gab dann, das Außenministerium in Ankara war an dem Tag sehr beschäftigt, ich glaube es gab 8 Presseerklärungen, wo all die Länder verurteilt wurden, die den Genozid anerkannt haben. Aber es gab gegenüber Putin keine verbalen Ausfälle. Und das ist doch, und das denke ich, sagt sehr viel über die Beziehung, dass Erdogan rumtobt, wo es billig ist für ihn, aber wo es wichtig dann für ihn ist, da setzt er auf eine pragmatische Politik. Und das hat er dann vielleicht doch auch noch Berater, die sagt, hör mal, wir wollen gutes Preisnachlass bei den Gasimporten. 60% der Gasimporte der kommen aus Russland. Und da drängt die Türkei schon lange darauf, einen Rabatt zu bekommen. Sie kriegt denn jetzt wohl auch, was man so in Ankara hört. Und deshalb hat Erdogan zum Beispiel Ukraine, ja, da gibt es Krim, die Krim-Tataren, eine der großen türkischen Nationen, die man beschützen muss. Da gab es ein bisschen Remi-Demi und dann ist es sang- und klanglos untergegangen. Und auch da äußert sich Erdogan überhaupt nicht. Also da setzt man auf die wirtschaftlichen Beziehungen. und vor allen Dingen eben auf die gemeinsamen Geschäfte, was die Gasimporte angeht.
Auch zur russischen Politik in Syrien äußert er sich nicht.
Genau.
Juan Pedro. In unseren Ländern gibt es ja sehr viele Türken, die eingewandert sind und bei uns arbeiten. Weiß man von denen ungefähr, wie viele das Kurden sind? Man hat immer das Gefühl, dass in Zürich zumindest die Leute, die Türken sind, sind viele Kurden.
Es sind, ich glaube, da ist der Prozentsatz ist höher, weil die ersten, die als Gastarbeiter zumindest nach Deutschland gegangen sind, kamen aus dem Südosten der Türkei. Und das sind natürlich mehrheitlich Kurden gewesen. Also der Prozentsatz ist sicher höher. Also aus Deutschland sind auch, in Deutschland sind die kurdischen Organisationen die ersten politischen Organisationen eigentlich gewesen, der Türken, die sich organisiert haben. PKK ist sehr stark in Deutschland.
Weitere Fragen? Bastian?
Zu meinem kurzen Kommentar nochmal mit Blick auf das Verhältnis zu Russland und die Möglichkeit, dass Russland in der Tat in der Türkei ein Atomkraftwerk baut und daneben auch noch die Japaner. Das hat sehr viel damit zu tun, dass solche Länder ausgewählt werden, die unter einer etwas anderen internationalen Aufsicht stehen. Wenn die Türkei, und sie hat eine Politik mit Blick auf die Atomkraftwerke formuliert, wenn sie das im Verhandlungsprozess mit einem Mitgliedsland der Europäischen Union machen würde, dann kämen sie unter ganz anderen Aufsichtspflichten. Das vermeidet sie durch die Fokussierung auf Länder wie Russland oder Japan. Das andere ist eher eine Frage. Mich hat verwundert, ich bin kein Türkei-Experte, aber ich habe mit Anteilnahme und zum Teil auch mit Entsetzen beobachtet, was sich wochenlang an der Grenze zu Syrien mit Blick auf Kobane getan hat. Ich habe es eigentlich nicht verstanden, wie die türkische Armee sich dort verhalten hat und warum sie das getan hat. Könnt ihr uns bitte ein bisschen dazu erklären, weil wir dann vielleicht auch besser einordnen können, dass die Türkei auf der einen Seite sehr klar einen Regimewechsel in Syrien anstrebt und mit den Panzern vor Kobane stand und nichts getan hat.
Ich glaube, es hat verschiedene Faktoren. Ja. Die Türkei möchte den Regimewechsel. Sie unterstützt Rebellengruppen, vor allen Dingen islamistische Rebellengruppen, aber sie ist gleichzeitig auch vorsichtig, selber einzumarschieren. Ich würde sagen, die Türkei hat mehrfach in der Vergangenheit versucht, den Bündnisfall mit der NATO zu provozieren. Dieser Abschuss des syrischen Jets, beziehungsweise türkischen Jets, wo wir ja nie, wo es ja hieß, der sei in internationalem Luftraum gewesen. Es deutet alles darauf hin, dass er das nicht war und dass das auch eine Provokation war. Und es gab andere, kleinere Vorfälle. Was die Türkei bekommen hat, ist Patriots, aber nicht mehr. Also es gab keine Bereitschaft an der Seite oder eben im Syrienkrieg zu intervenieren. Dadurch stand die Türkei auch ziemlich alleine da in ihrer Politik und hat deshalb auch weiterhin eben die Rebellen unterstützt. Es blieb ja nichts anderes übrig, aber sie wollte gleichzeitig nicht alleine intervenieren. Mit ihrer großen Armee hätte man ja vielleicht gedacht, oder es gab auch Leute, die immer wieder gesagt haben, die Türkei wird intervenieren. Es gibt auch jetzt Stimmen, die glauben, dass die Türkei interveniert. Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass die Türkei da sehr vorsichtig ist. Es ist das eine, die Kandil-Berge zu bombardieren und da im Nordirak in den Bergen mal Eliteeinheiten dahin zu schicken, wie im syrischen Bürgerkrieg zu intervenieren. Das hat eine ganz andere Qualität. Das ist, und dann, was die Kurden anbelangt, die Türkei wollte von Anfang an verhindern, dass es eine kurdische Autonomie auf syrischem Gebiet gibt. Also die Kurden stellen, haben, ist, sie sprechen von Rojava, an, also das heißt der Westen auf Kurdisch, und das bezeichnen sie als zusammenhängendes Gebiet, das mehr oder minder von Afrin im Westen, was so, wenn sie Syrien-Landkarte vor sich haben, so nordwestlich von Aleppo liegt, bis nach Osten zur irakischen Grenze geht. Das stimmt so nicht. Nicht all diese Gebiete sind kurdisch, da gibt es umstrittene Gebiete. Aber diese Gebiete möchten die Kurden unter ihre Kontrolle kriegen. Die PKK bzw. ihr syrischer Arm, die PYD, hat es auch systematisch gemacht. Sie hat meines Erachtens im letzten Jahr mit Kobane eine der erfolgreichsten PR-Kampagnen neben dem iPhone 6 gestartet und umgesetzt, indem die PKK dort durch ihren Kampf gegen den IS zur Heldenpartei wurde. Und sie hat ja auch ganz stark die Bilder von Frauen, die dort kämpfen, in Szene gesetzt. Die Frauen, die Kurdinnen, kurdischen Frauen kämpfen für unsere Gleichberechtigung, gegen diese totalitäre, finstere, barbarische Macht des IS. Und dass die PKK da erstarkt, das wollte Erdogan auf jeden Fall verhindern. Die irakischen Kurden, das müssten sie hinnehmen, damit haben sie sich arrangiert. Mit denen kann man gute Geschäfte machen, aber jetzt nicht auch noch die PKK in Syrien, die dadurch ja ihr strategisches Gewicht in den Verhandlungen, die in der Türkei stattfinden, erhöht. Und deshalb hat Erdogan versucht, Kobane zu isolieren. Ich finde, Erdogan hatte recht, dass Kobane keine strategisch bedeutende Stadt ist, aber er hat völlig unterschätzt die mediale Wirkung. Da, Pascal hat es, glaube ich, gestern in Bildern auch gezeigt, oder diesen Medienhügel, den es da gibt, ja, wo man wirklich nach Kobane reinschauen kann und den Krieg dort verfolgen kann. Und das war das erste Mal seit 2 Jahren, dass mehr oder minder im großen, großen Ausmaß Berichterstattung über den Krieg in Syrien möglich war. Und da stellt sich Erdogan gegen die bedrängten Kurden und lässt da keine Waffenhilfe durch. Aber Manrifor, klar, er hat die Grenze dicht gemacht, das ist passiert, aber diese Vorwürfe, er behandelt die IS- und Nusra-Kämpfer, die türkische Regierung, die würden in türkischen Staatsspitälern behandelt, das ist richtig, aber es werden auch PKK-Kämpfer in türkischen Staatsspitälern behandelt. Also die Frage, Erdogan wollte verhindern, dass die PKK da erstarkt und das ist ihm nicht gelungen. Er musste zähneknirschend dann einräumen, dass die Amerikaner, oder was heißt einräumen, er musste es hinnehmen, dass die Amerikaner auf Seiten der PKK eingreifen, was ja auch eine sensationelle Wende ist. Und er musste einwilligen, dass Peshmerga, das sind die kurdischen Kämpfer im Irak, die heißen dort Peshmerga, nach Kobane verlegt wurden, um Luftangriffe zu koordinieren, um bessere Waffen auch mitzubringen. Da hat er sich einfach völlig vertan mit Kobane, wenn er da sich, er wollte auch verhindern, dass kurdische Kämpfer aus der Türkei über die Grenze gehen, die haben das trotzdem gemacht, ja. Also wenn er da gesagt hat, wir humanitären Korridor und natürlich sind wir gegen den IS, dann wäre das nicht so ein Debakel, mediales Debakel für ihn geworden. Ich würde sagen, militärisch, heute wird weiter um Kobane herum gekämpft, man hört kaum noch was davon, es spielt gar keine Rolle. Die Frage ist nur, wird jetzt die Grenze für den Wiederaufbau der Stadt geöffnet? Und ich denke, da macht er tatsächlich eine falsche Politik. Er könnte hingehen, so wie es die Amerikaner machen oder auch die Europäer zum Teil und sagen, die PYD, das ist dort die Partei, das ist eben der PKK-Ableger in Syrien. Das ist ja nicht gleich die PKK, sondern das ist eine eigene Partei und das ist unser Ansprechpartner. Der Chef der PYD ist jetzt auch nach Genf eingeladen und das könnte Erdogan auch so machen. Und das hat er verpasst.
Vielleicht noch eine Anschluss- und Schlussfrage gleichzeitig, denn die Pause droht bereits. Stimmt es eigentlich, dass die Türken die Dschihadisten sehr lax kontrolliert, also dass sie sie durchlassen, naja, mit halb geschlossenen Augen zumindest. Ist das so oder nicht?
Es war sicher lange so und jetzt kontrollieren sie ein bisschen mehr, aber sie haben sich auch beschwert darüber, dass die Europäer ihnen keine Informationen gegeben haben. von Leuten, die ausreisen. Also ich glaube, dass die Koordination da sehr schlecht gelaufen ist lange Zeit zwischen den Polizeien, Grenzpolizeien. Angeblich läuft es jetzt ein bisschen besser. Einen Satz wollte ich nur noch sagen, die Kurden wollten auch gar nicht, du hast es ja eigentlich schon gesagt, dass die türkische Armee sozusagen nach Kobane geht. Also die PKK wollte das auch gar nicht. Und ich glaube, jede Intervention der türkischen Armee im Ausland würde Erdogan innenpolitisch extrem schaden, weil die Mehrheit der Kurden ist, die Mehrheit der Türken, denen gefällt die ganze Syrien-Politik überhaupt nicht, aus verschiedenen Gründen. Also das ist für Erdogan sowieso ein sehr schwieriger Balanceakt, was er da vollzieht.
Vielen Dank, Christiane Schlötzer, vielen Dank, Inga Rock. Oder hast du zu dem Thema noch...
Ich wollte noch was zum Grenzübergang.
Ja, bitte sehr.
Also das hat sich, wie Christiane sagt, tatsächlich verändert. Und so diese Dschihadis, die konnten ja früher mit ihren mit langen Bärten ganz problemlos da im Grenzgebiet sich zu bewegen und über die Grenzen gehen. Und inzwischen rasieren sie sich die Bärte, so damit man sie nicht so schnell erkennt.
Schön, ganz herzlichen Dank. Vielleicht eine Schlussbemerkung. Ja. Wir sprechen jetzt über so wahnsinnig viele Details und Probleme dieser Türkei, aber letzten Endes, und widerspricht mir, wenn ich das falsch sage, ist ja so, dass man anerkennen muss, die Türkei ist der wirtschaftliche Gigant in der Region und das ist ja wohl auch der Grund, warum alle letzten Endes oder fast alle sich im Zweifelsfall dann wieder gutstellen wollen und die Türkei nicht allzu sehr provozieren wollen. Also auch diese, ihr habt das angesprochen, auch diese Genoziddebatte, nicht, die ja auch bei uns in der Schweiz auf eine mühselige und etwas feige Art und Weise durchgezogen wird, hat natürlich auch damit zu tun, man will es mit diesem Land sicher nicht verderben. Einverstanden?
Ja.
Gut, dann schön, danke, damit Kaffeepause. Bis jetzt.